Read the Game, der Podcast, wird euch präsentiert von
Sportwetten.de. Fußball, Eishockey und viele Sportarten mehr mit Cashout-Funktion und mit 150% Willkommensbonus. Sportwetten.de. Wir sind Sportwetten.
Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel birgt Suchtrisiken.
Schalalalala, schalalalala. So sehen Sieger aus. Schalalalala. So, herzlich willkommen zum DFB-Pokalsieger-Podcast. Heutiger Gast ist Hannes Kulok mit seinen viertel 15-minütigen Glückwünschen an den BVB. Nein, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Read the Game Podcasts. In Episode 27 wollen wir nicht ausführlich aufs DFB-Pokalfinale zurückblicken, sondern auf den 33. Spieltag und die Entscheidungen, die an diesem Spieltag gefällt wurden. Aber zunächst einmal, hallo Hannes.
Hi Steffen. Ich freue mich für dich, dass du einen Titel feiern darfst diese Saison. Und wir haben uns ja an dem Abend des Pokalfinales ausführlich bekabbelt mit diversen YouTube-Siegtoren, die wir uns um die Ohren geklatscht haben. Ich bin ja fest von einem Leipziger Sieg ausgegangen, musste dann aber recht schnell feststellen, dass dem nicht so sein wird, weil ihr wart einfach zu gut an diesem Tag in Person von Reus, Sancho und Haaland. Ich glaube, da hätte an dem Tag kommen können, wer möchte. Das war einfach brutal effektiv, was ihr da gezeigt habt.
Das kann ich ausnahmsweise auch mal 1:1 so annehmen, deine Einschätzung zu Borussia Dortmund. Geht runter wie Öl. Und du hast es schon treffend beschrieben. Das ist ja große Verdienst, nicht nur im Finale, sondern auch in den vergangenen Wochen, dass Edin Terzic alle Spieler dazu gebracht hat, mal ihr volles Potenzial abzuschöpfen und das über sogar 90 Minuten. In diesem Sinne, Freude pur über den Pokalsieg. Daher interessiert mich ausnahmsweise auch mal nicht die Zukunft, auch wenn da schon feststeht, dass wir definitiv Champions League kommende Saison spielen. Aber lass uns doch mal auf die anderen Dinge des Alltags in der Bundesliga eingehen.
Der Rückblick auf den Spieltag.
Wie war denn dein Eindruck vom 33. Spieltag, den du ja fast mit Ruhepuls angehen konntest?
Ja, ich bin den Spieltag mit Ruhepuls angegangen. Natürlich die Frage, die man sich brennend davor gestellt hat, war, ob Robert Lewandowski sein Tor machen wird. Und auch das hat ja dann ja relativ schnell funktioniert. Von daher war die Freude und der Jubel darüber grenzenlos. Ich glaube, man wird erst in einigen Jahren verstehen, was wir diese Saison hier erlebt haben. Man muss sich halt auch nur mal auf der Zunge zergehen lassen, wie alt der Rekord von Gerd Müller ist. Ob der jetzt nochmal so lange halten wird, steht in den Sternen, aber es ist einfach absolut historisch, was hier jetzt diese Saison passiert ist, was Robert Lewandowski uns hier gezeigt hat. Ein bisschen traurig darüber war ich, dass er das 41. nicht machen wollte, weil auch dazu hat er ja noch die eine oder andere Gelegenheit.
Das wollte ich dich eigentlich direkt gerade fragen. Wie sehr bist du eigentlich zusammengezuckt oder hast in die Tischkante gebissen? Also mein Liebling war der, als er einen Meter vor der Torlinie das Ding quer am Tor vorbeilegte und selbst der Hüter eigentlich gar nicht wusste, was wie ihm gerade geschah.
Ja, also normalerweise macht er den blind mit irgendeinem Körperteil außer der Hand rein. Weiß nicht, was in dem Moment los war. Insgesamt hat er in dem Spiel halt 7 aufs Tor geschossen. Nur der Elfmeter ging rein. Gut, einsperrt er noch Zeit. Von daher drücken wir die Daumen, dass er nochmal einnetzt.
Grüße an Augsburg. Wird nicht schön für euch. Wird wirklich nicht schön für euch.
Genau, ansonsten haben wir an diesem Spieltag durch die 5 Unentschieden, die wir hier zu verbuchen haben, 2 Heimsiege, 2 Auswärtssiege, relativ wenig Bewegung in der Tabelle an diesem vorletzten Spieltag, aber du hast es schon angedeutet, auf den relevanten Plätzen ist etwas passiert. Die Dortmunder sind nach oben gerutscht auf Rang 3 durch das parallele Unentschieden an diesem Spieltag zwischen Wolfsburg und RB Leipzig. Auch eine sehr, sehr günstige Paarung an diesem Spieltag für Borussia Dortmund von der Tabellenkonstellation her. Und hinten haben wir zu vermelden, dass Arminia Bielefeld die Abstiegsränge verlässt. Das erste Mal seit dem 25. Spieltag, von den 33 Spieltagen stand man 20 Spieltage unter der Linie und jetzt, einen Spieltag vor Schluss, steht man jetzt, wie gesagt, seit dem 25. Spieltag erstmal wieder drüber. Könnte also am Ende ein Happy End geben für Bielefeld.
Absolut. Also wir hatten es ja im Warm-up, als das Mikro noch nicht lief, kurz thematisiert. Man muss sich mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Ja, folgendes. Bielefeld hat in dieser Saison 24 Tore geschossen. Das ist ein Tor weniger als Schalke 04. Aber quasi da unten stellt man mit 52 Gegentreffern die beste Abwehr unter den drei zurückgebliebenen Abstiegskandidaten für den direkten oder den Relegationsplatz bzw. den Klassenerhalt. Zum Vergleich Schalke 04 mit 85 Gegentoren. Es ist unfassbar, dass man mit 24 Toren sage und schreibe 32 Punkte einfahren kann. Es macht ein wenig sprachlos, aber auch neidvoll, wie effizient man Punkte einfahren kann. Wenn man bedenkt, dass nur 3 Punkte davor die Hertha liegt. Auch hier schon mal vorab Glückwunsch zum Klassenerhalt. Oder wie ich es letztes Jahr schon und auch dieses Jahr formulieren werde, herzlichen Glückwunsch, ihr habt es nicht komplett verkackt. Aber dazu später noch ein wenig mehr.
Absolut, muss man glaube ich wirklich so sagen. Werden wir nachher nochmal auseinandernehmen, den Verlauf der letzten Wochen. Jedenfalls im groben Sinne. Bevor wir jetzt auf die Details eingehen von diesem Spieltag und die einzelnen Spiele, habe ich eine leichte Frage zum Einstieg für dich. Die Frage ist, wie viele Tore müssen am 34. Spieltag fallen, damit wir wenigstens die gleiche Anzahl wie in der letzten Saison haben?
Ich glaube, wir sind knapp über dem Soll. Ich würde mal auf 26 tippen.
Nee, tatsächlich nicht. Wir sind leider weit unter dem Soll. Am 34. Spieltag müssten 89 Tore fallen.
Okay, Lewandowski schiebt extra Schichten.
Bekanntermaßen sind die Teams ja am letzten Spieltag on fire. Also, aber 89 wären es wohl bei weitem nicht. Ich glaube jetzt, der Ligarekord in der zweiten Bundesliga, 46 Tore am letzten Spieltag, ist die höchste Zahl seit der Jahrtausendwende. In der Bundesliga haben wir in den letzten Jahren keinen einzigen Spieltag mit mehr als 40, also mit über 40 Toren gehabt. Von daher ziemlich unwahrscheinlich, dass das passiert. Genau, also wir sind unter dem Schnitt der letzten Saison, aber das tut ja nicht zur Sache, denn an diesem Spieltag hatten wir immerhin 28 Tore zu vermelden. Das ist ganz ordentlich. 10-mal offensive Phase, 6-mal nach Umschaltverhalten. Das ist ein ziemlich geringer Wert. Das letzte Mal so wenig gab es am 27. Spieltag. Und wir haben 12 Tore nach Standards. Also die dominierende Episodenart an diesem Spieltag sind die Standardtore. Mehr gab es zuletzt am 18. Spieltag mit 14. Und anteilig gab es nur am 13. am 2. Spieltag mehr Standardtore in dieser Saison. 5 der Tore sind nach Eckstoß gefallen, 5 nach Elfmeter. Dabei der eine Nachschuss von Hüntelaar. Und da haben die Kollegen von Bundesliga.de eine schöne Statistik rausgehauen, nämlich von den 17 Strafstößen, die Hüntelaar in der Bundesliga geschossen hat, sind 8 vergeben worden. Das ist auch mal eine geile Quote, oder?
Souverän. Vor allem, man muss sich jetzt noch auf der Zunge zergehen lassen, dass Schalke 04 an diesem Spieltag der Tortreiber der Bundesliga war. Auch das nochmal zu den eingangs erwähnten 24 und 25 Saisontoren. Eine wahnwitzige Partie auf Schalke. Schalke gewinnt 4-3 gegen Frankfurt. Ich glaube, du wirst gleich ein, zwei Zahlen auch dazu noch auf Tasche haben. Ein unglaublicher Spielverlauf, auch wenn man sich die Tore ansieht. Geil eigentlich, ne? Also, wenn man sieht, was in dieser Mannschaft steckt, man muss wirklich hoffen, dass die annähernd diese Lust am Spiel bitte in die zweite Liga mit rübernehmen, weil da wird es einige grausige Gast- und Heimspiele geben, wo sie aber genau sich daran erinnern müssen, wie geil das auch ist, dann wieder in der Bundesliga zu sein. Denn wie man aktuell auch bei einem anderen Sportverein sieht, der jetzt die nächste Saison im Unterhaus angreift, nämlich dem HSV, das kann dauern, so ein Wiederaufstieg. Und da sollte man tunlichst dann auch direkt wieder packen, sonst bleibt man dabei.
Der Funfact an der Geschichte mit den Schalkern und den Toren ist ja eigentlich, wenn wir uns nochmal das 4-0 gegen Hoffenheim, glaube ich, war das in Erinnerung rufen, dann muss man einfach mal feststellen, dass Schalke ein Drittel seiner Saisontore in 2 Spielen erzielt hat. So, und wenn man dann halt sagt, okay, die anderen 17 Tore sind in 31 Spielen gefallen, dann wird nochmal deutlich, wie schwach das diese Saison war. Über 40 Spieler eingesetzt diese Saison, auch das Topwert, erinnert an die guten alten Zeiten des VfL Wolfsburg unter Felix Magath.
Auch bei Schalke 04 unter Magath.
Als fleißig der Geldbeutel aufgemacht wurde und Spieler über Spieler gekauft. Und hier ist es jetzt eher so, dass gefühlt die gesamte U23 schon einmal antreten durfte. Aber ich glaube, da ist tatsächlich die eine oder andere Perle dabei. Also bin ich gespannt. inwiefern da der Kader zusammengehalten werden kann in der zweiten Liga oder ob die Herren dort andere Ambitionen haben und den Verein verlassen wollen. Die Knappenschmiede hat ja nicht den allerschlechtesten Ruf, also ich könnte mir schon vorstellen, dass man dort jetzt dem einen oder anderen jungen Spieler weiter eine Chance geben kann und das dann auch Früchte tragen kann.
Plus Terodde kommt ja. Der Jahrhundertknipser für die zweite Liga. Welches Spiel hat dich noch überrascht, beziehungsweise haben auch die Stats die Hände über Kopf zusammengeschlagen, was die Wahrscheinlichkeiten in diesen Spielen anging?
Ja, also erstmal muss man tatsächlich sagen, dieses 4:3 der Schalker war auch das unwahrscheinlichste Ergebnis an diesem Spieltag, 1,2%. Vorhergesagt war hier ein 1:1 mit 9,1%. Und was auch noch schön ist in diesem Spiel, wir haben 6 Torschüsse aufs Tor der Schalker und 4 davon waren drin. Also starke Ausbeute der Schalker im Gegensatz zu den Frankfurtern, die ja insgesamt 24 Mal aufs Tor abgeflackt haben. 8 davon aufs Tor, davon gingen 3 rein. Ist jetzt auch nicht so schlecht, aber man fragt sich halt, was ist mit den anderen 21 Torschüssen gewesen?
So. Da war einiges dabei, aber nichts Treffsicheres.
Genau, und dann auch Fun Fact, Schalke trifft halt einmal nach Standard, einmal nach Umschaltverhalten. Das war jetzt das 8. bzw. 6. Tor auf die jeweilige Art. Und damit Ligaschlusslicht bei den Toren nach Umschaltverhalten und Vorletzter bei den Toren nach Standards. Da ist nur Werder Bremen mit 5 Treffern noch schlechter dabei. Und die Frankfurter kassieren halt einfach auf diese Weise jetzt die Tore gegen Schalke, was halt die ganze Saison nicht geklappt hat. Und wir haben noch eine schöne Nachricht, da wir ja den 32. Spieltag ausgelassen haben. Eine Zahl habe ich nämlich doch zum 32. Spieltag in Verbindung mit dem 33. Es gab am 32. und am 33. Spieltag eine Standard-Torart, die wir davor zuletzt am 17. Spieltag gesehen haben. Also bis zur letzten Woche gab es das nicht einmal in der Rückrunde. Was waren das für Tore?
Direkt verwandelte Freistöße?
So ist es. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Am 32. Spieltag war es Kramaric, jetzt war es Vogelsammer von Bielefeld. Und davor, der letzte direkte Freistoßtreffer, war vom 17. Spieltag.
Wahnsinn. Für mich überraschend war auch, kannst du ja mal gucken, was die Zahlen dazu sagen, der Auswärtssieg der Stuttgarter in Gladbach. Also, ich habe vom VfB jetzt im Saisonfinale nicht mehr so wahnsinnig viel erwartet, aber dass sie mal den Gladbachern so richtig das Saisonfinale vermasseln, neigt mir jede Menge Respekt ab. Und das Geile ist, dass sie sich damit sogar noch mal direkt selber in den Konkurrenzkampf um die Conference League bringen. Und allein, wie gesagt, die hatten viel Niederlagen. Dann haben sie jetzt eine Partie gewonnen, dachte ich, okay, jetzt ist wirklich der Deckel drauf für die Saison, die lassen austrudeln. Und dann drehen die in alter Manier in der Crunch-Time mal eben die Partie in Gladbach. Und einmal zum VfB. Also dieses Tor von Endo, da kommen wir bestimmt in den Toren des Spieltags vielleicht nochmal drauf, ist allein deshalb so geil, weil der VfB diesen Ball davor so 50 Sekunden in den eigenen Reihen hielt. Eine Klasse, die der VfB jetzt noch nicht zwingend in dieser Saison hatte. Da ging es stark über Standards und im Umschaltverhalten. Und ich hatte sowohl hier im Podcast als auch bei den Kollegen vom Mein VfB Podcast schon verstärkt darauf hingewiesen, zur kommenden Saison muss der Positionsangriff der Schwaben dringend besser werden. Das hat selbst in den Niederlagen schon angefangen jetzt zu funktionieren und zu fruchten beim VfB. Und dieses Endo-Tor, was so geil ist, das ist jetzt die ultimative Belohnung schon mal für den Aufwand, den man da betrieben hat, ne? Und auch das Thema Crunch-Time-Tore hat mich total geflasht, dass die Stuttgarter, das war in der zweiten Liga schon ein Aufstiegsgarantenerfolg und das haben sie jetzt in der Bundesliga auch nochmal bewahren können, indem einfach die zum 18. Mal ein Tor kurz vor Feierabend gelandet haben und nur Dortmund da noch besser ist. Aber auch gegen den perfekten Gegner, denn die Fohlenelf ist mit die schlechteste Mannschaft, was Crunch-Time-Gegentore angeht. Sage und schreibe, lass mich kurz liegen. Das 15. Gegentor kurz vor Feierabend, nur Mainz mit 16 und Schalke mit 17 Gegentoren, ist noch mieser kurz vor Feierabend. Und wie gesagt, zu Gladbach ist mittlerweile alles erzählt, wie man eine komplette Saison und Entwicklung eines Vereins so abschenken kann, binnen ein paar Spieltagen, entbehrt mir krasses Achselzucken. und lässt mich jetzt schon erschaudern, wenn die Mannschaft in Dortmund nicht an Rose glaubt von Beginn an, was dann wohl erst möglich ist bis hin, zum Ende der Hinrunde. Aber okay, Hütter wird schon richten, der hat es ja jetzt auch gelernt in Frankfurt, dass man so eine Mannschaft nicht verrät.
Das ist halt eigentlich so der Fun-Fact dieser Rückrunde, dass halt genau bei den beiden Teams, wo die Trainerwechsel recht früh bekannt geworden sind, danach so ein fataler Einbruch stattgefunden hat. Und die Spieler werden ja auch ständig dazu interviewt und auch die Trainer und alle sagen immer, ja, hat keinen Einfluss. Einfach mal bei Google oder bei YouTube das aktuelle Interview von Sebastian Rode suchen vom vergangenen Spieltag und dann weiß man, glaube ich, einmal, was diese Situation noch mit einem Profi und auch mit einem Team machen kann.
Definitiv. Wie gesagt, also es ist ja auch immer, du versuchst ja als Trainer so ein Band zwischen dir und der Mannschaft zu spinnen, dass man sich auf ein gemeinsames Bild einschwört, ne? Wir wollen angreifen gegen die anderen, die Großen da oben, um da reinzubrechen, und dann zerbricht dieses Bild und dieses Band. Und sich dann hinzustellen und an die Professionalität zu appellieren, und denke, ja, Keule, dann wechsel nach der Saison. Also mach da auch die Verhandlung. Schreib dir keine Klausel vielleicht rein, dass du dann sofort so handeln kannst. Aber genug der erhitzten Worte zu dem Thema sind schon gefallen. Lass uns dann mal auf die positiven Dinge gehen und einen Schritt weiter marschieren.
Wir haben ja am Anfang dem BVB schon gehuldigt, zum Pokalsieg gratuliert. Man muss natürlich auch jetzt einfach neidlos anerkennen, sie sind aktuell einfach das Top-Team der Liga. Jetzt das 6. Spiel in Folge gewonnen. Das gab es in dieser Spielzeit bisher nur einmal, nämlich RB Leipzig vom 19. bis 24. Spieltag. Randnotiz, der FC Bayern schaffte lediglich 3 Serien à 5 Siege in Folge. Darauf folgte jeweils ein Unentschieden, weshalb man eben diese 6 Siege in Serie nicht einmal feiern konnte. Und dazu noch, beim Spiel jetzt, bei dem Sieg in Mainz, wurde ein Top-5-Saisonwert erzielt, nämlich was die effektive Spielzeit angeht, insbesondere die Zeit, in der keines der Teams den Ball kontrollierte. 7 Minuten 48 Sekunden, das ist der viertniedrigste Wert der Saison. Der Top-Wert liegt ebenfalls beim Spiel der Dortmunder, nämlich gegen Werder Bremen vom 29. Spieltag, da waren es 5,5 Minuten Chaos. Der Saisondurchschnitt, der Bundesliga-Durchschnitt liegt bei ungefähr 12 Minuten, nur um das so einzuordnen. Und dann muss man auch noch erwähnen, die Hoffenheimer, nämlich die haben auch 6 Spiele ohne Niederlage am Stück, darunter 3 Siege und 3 Unentschieden und dahinter die Hertaner. Wir haben es vorhin schon mal ganz kurz angedeutet, 8 Spiele in Folge ohne Niederlage, darunter 3 Siege und 5 Unentschieden und 8, das ist auch die Zahl, die die Bremer möglicherweise in die zweite Liga bringt, nämlich 8 Niederlagen aus den letzten 9 Spielen, lediglich eine Unentschieden am 32. Spieltag. Da ist, das ist nicht mehr nur noch ein Abwärtstrend, sondern das ist einfach eine richtig schlechte Rückrunde, die jetzt natürlich auch in diesem Trainerwechsel einen Spieltag vor Saisonende mündete. Was deine Meinung dazu?
Also erstmal passender Vergleich zwischen Hertha und Bremen. Die haben sich auf dem Weg nach oben bzw. unten wunderbar die Klinke in die Hand gegeben. Ne? Daher, wie gesagt, auch nochmal, also ist die ultimative Leistung von Hertha einfach die letzten 8 Spiele nicht verloren zu haben, um damit eben immer diesen einen Trendpunkt über den anderen zu sein. Und bei Bremen, also der Wechsel kommt definitiv viel zu spät. Ich glaube, man hätte vor 4 Spielen spätestens die Reißleine ziehen müssen. Also die Niederlage gegen Mainz, das war so desolat von der Mannschaft. Ich bin jetzt wirklich gespannt, also ob man es derart herauszockt und zögert. In der Hoffnung, Schaf hat genau für ein Spiel diese Wirkung, dass dann Sieg eingefahren wird und damit die Klasse gehalten wird, in Hoffnung, dass die anderen auch für sie spielen. Weil, also man hat es ja jetzt auch beim HSV gesehen, wenn eine Mannschaft einfach eine komplette Rückrunde in die völlig falsche Richtung rennt und auch dem Trainer offensichtlich kein Vertrauen mehr schenkt oder auch nicht mehr zuhören mag, weil es immer auch die gleichen Plattitüden vielleicht auch sind oder die gleichen Mittel, aber sie können die Fehler nicht abstellen. Und dann reicht es halt für eine Partie, dass man mal wieder ein bisschen gelöster auftreten kann, wie es der HSV gegen Nürnberg getan hat. Und darauf zu hoffen, dass ausgerechnet jetzt gegen unsere Trümmertruppe aus Gladbach der ultimative Befreiungsschlag gelingt, mag zwar jetzt nicht völlig abstrakt klingen, Aber da muss schon einiges hinhauen. Also auch wenn man das Spiel zuletzt am Wochenende nochmal betrachtet von Bremen. Natürlich, der Bittencode-Hammer da aus der Distanz, der darf natürlich auch reingehen. Und dann steht es auch unentschieden. Aber dann muss wieder so ein Glückstor her, weil nichts anderes gelingen mag. Und wenn man sieht, wie die sich anstellen bei ihren Gegentoren, ist hanebüchen. Und ich drücke Thomas Schaaf persönlich die Daumen, aber Bremen kann man eigentlich, also es gibt kein Argument, kein schlüssiges, wie man eine zweite Saison in Folge so abhängen und verkacken kann und dann trotzdem darauf zu beharren, in der ersten Bundesliga zu bleiben. Also da ziehe ich noch den Hut eher vor Bielefeld aufgrund ihrer abgezockten Art, dass sie vermutlich zumindest in die Relegation gehen. Sofern Köln nicht auch noch einen Sieg auf Schalke landet. Oder gegen Schalke landet, besser gesagt. Aber, also, ich drücke keinem dieser Teams die Daumen da unten in der Tombola, nur Thomas Schaaf, weil ich den Typen cool finde. Also, wir hatten ja mal die Ehren, bei einem Call mit ihm dabei zu sein. Und er ist einfach so, wie er sich auch vor der Kamera gibt. Und er lebt und liebt diesen Verein. Und ihm gönne ich das. Dass er da mit dem Sieg rausgeht und sagt, Leute, nach der Saison macht alles bitte neu. Ich habe nicht mehr die Kraft, die habe ich jetzt für dieses eine Spiel nochmal voll reingegeben und der Mannschaft alles gegeben, was ich haben und liefern kann, und das war's dann.
Genau, am letzten Spieltag, du hast angesprochen, Heimspiel gegen Gladbach. Dazu muss man jetzt nur mal kurz eine Statistik nochmal raushauen, und zwar, die Bremer sind bisher in dieser Saison nur dreimal zu Hause 1-0 in Führung gegangen. Insgesamt 13 Führungen, 10 davon auswärts, 3 zu Hause. Das ist das größte Missverhältnis, sage ich mal, in aller Teams in der Bundesliga. Von daher sehr, sehr gespannt, was da am letzten Spieltag passiert. Okay, dann lass uns weitergehen.
Die Torepisode des Spieltags.
Welche Schönheiten der Strafraumbeherrschung sind dir denn an diesem Spieltag ins Auge gestochen?
Ja, also erstmal nochmal zu dem Tor, was du schon erwähnt hast von Endo, von den Stuttgartern. Absolut geiles Tor. Ich hätte es auch mit in meine Top-Tore aufgenommen, wenn nicht am hinten raus bei einem Spiel, was ich mir angeguckt habe, doch nochmal zwei Dinger dabei gewesen wären, die mir noch besser gefallen haben. Aber was ich absolut bemerkenswert finde bei diesem Tor ist, wie Endo dieses Tor bejubelt. Also so viel Demut und Schüchternheit ist wirklich Wahnsinn. Also wahrscheinlich jeder andere Fußballprofi wäre bei so einem Ding nicht nur so einen Spielzug mit einem Tor zu verenden, sondern auch mit so einem Schuss wahrscheinlich völlig ausgeflippt und wäre einmal durchs halbe Stadion gerannt. Und er hat sich ja quasi fast geschämt dafür, so ein Tor erzielt zu haben. Umso schöner zu sehen, wie die ganzen Mitspieler darauf reagiert haben und alle zu ihm hin sind. Da merkt man nicht nur spielerisch, was er für ein wichtiger Spieler ist, sondern dass er wahrscheinlich auch einfach ein guter Typ ist.
Definitiv. Also der letzte Last Samurai aus Stuttgart. Wie mein Papa zu sagen pflegte, schon immer im Moment des Sieges große Demut beweisen und im Moment der Niederlage große, absoluten Großmut gegenüber dem Gewinner. Das zeichnet echte Sieger aus. Und Endo ist für mich also dieses Gesicht dieser Mannschaft und dieser Aufstiegstruppe. Und die haben da einen Anführer in ihrem Mittelfeld mit ihm. Das ist ja auch nicht so, dass der da nur hinten rumkloppt. Also das hat er mit diesem Tor ja auch nochmal unterstrichen. Sondern der ist an den meisten Torschüssen seines Teams beteiligt gewesen. Mit 17 Torbeteiligungen nach Kalajdzic, die meisten da auf der Kappe. Wie gesagt, Glückwunsch an VfB, dass der sehr langfristig gebunden ist und auch nächstes Jahr diese Mannschaft noch anführen wird.
Sehr gut, dann komme ich mal zu meinem Top-3-Tor von diesem Spieltag. Und zwar ist es das zweite Tor der Freiburger gegen den FC Bayern.
Absolut, da bin ich auch aufgesprungen und habe gejubelt, wie lange nicht mehr.
Also die drei Tore, die ich jetzt nenne, die folgen alle einem ähnlichen Muster. Wir werden dieses Thema nachher in einer anderen Kategorie auch nochmal haben. Also auch wenn das Tor gegen die Bayern geht, muss man einfach neidlos anerkennen, was es für ein geiles Ding war. Also die Episode startet hinten bei Marc Flecken, beim Torhüter, mit einem ganz kurz ausgeführten Abstoß, und die Bayern pressen extrem hoch. Am 16er mit Gnabry, Lewandowski, Coman und Tolisso. Und Lienhardt ist am Ende derjenige, der den öffnenden Pass spielt und den Seitenwechsel auf Günther einleitet. Und also ich habe mir dreimal die Aktion angeguckt, die Bounassar hier macht. Der kommt da aus seiner Viererkette hinten von der rechten Verteidigerposition rausgestürmt und versucht, diesen Ball zu erobern. Und läuft natürlich ins Leere. Und Günther und Grifo spielen einen ganz einfachen Doppelpass und auf einmal hat Günther freie Bahn. Für Alaba ist der Weg viel zu weit, um da noch hinzukommen. Und am Ende ist dann trockener Abschluss von Günther ins lange Eck, Nübel ohne Chance. Also ein absolut geiles Tor, auch wenn er natürlich durch den Fehler von Bounassar begünstigt war, aber sich aus diesem Pressing freigespielt zu haben und dann über die linke Seite mit dem Tempo dieses Tor zu erzielen, Respekt.
Und vor allem, also das hat er ja jetzt geführt in den letzten 5 Spieltagen ja öfter vorgeführt, ja, diesen kongenialen Abschluss. Einfach ein geiles Ding. Also da bin ich auch wirklich nochmal aus dem Sattel rausgegangen und es war auch der würdevolle Abschluss dieser Partie, wie man ihn hätte nicht besser feiern können, weil einen Sieg hätten die Bayern nicht verdient gehabt in dieser Partie. Reicht schon, dass Lever, wie gesagt, sein 40. markiert hat und den 41. konsequent verweigert hat. Allein das musste eiskalt bestraft werden.
Das zweite Tor in meiner Rangliste ist das erste Tor der Wolfsburger gegen RB Leipzig. Offensive Phase nach 31 Sekunden. Die Episode startet mit einem Freischuss im zentralen Mittelfeld und der Ball geht dann nach hinten zu Castells. Und auch Leipzig presst hier wieder sehr, sehr hoch. Und Wolfsburg wählt dann eine ähnliche Lösung wie Freiburg, allerdings nicht mit einem Seitenwechsel, sondern mit dem Weg nach vorne Richtung Weghorst, der so einen Ball halt auch mal festmachen kann, bringt den Ball dann auf den rechten Flügel und auf einmal hat Wolfsburg Leipzig komplett am eigenen 16er eingeschnürt. Und Arnold dann mit einem extrem geilen Assist, ein scharfes Anspiel an den 16er auf Philipp. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Ballannahme so geplant war, wie er sie durchgeführt hat, aber was er dann draus macht, ist natürlich auch absolut Zucker. Nagelt das Ding dann Volley einfach ein. Auch ein geiles Tor.
Absolut. Also es gibt auf Instagram einen Kanal, ich glaube, der heißt Sunday League Kickers oder so, wo es wirklich um die Niederung des englischen Freizeitfußballs geht. Und ist ja so ein Klassiker. Also one in a million. Du kriegst mal beide Beine gerade so koordiniert, dass was Magisches rauskommt und das Ding hängt dort aber auch wirklich im Dreiangel. Auch mein Top-2-Ding, absolute Rakete. Vor allem, wenn ich immer noch dran denke, was Philipp hat halt auch liegen lassen, sowohl in Wolfsburg, aber auch vor allem noch in seiner Dortmunder Zeit. Ist Fun Fact, das ist das 11. Distanztor der Wolfsburger in dieser Saison. Die haben einfach mal 20% ihrer Tore aus der Distanz erzielt. Also der Bundesliga-Durchschnittswert liegt bei 11%. Und ich glaube, nur die Bayern sind weitaus erfolgreicher noch gewesen, in Anführungsstrichen. Die haben 14 Tore geschossen. Also wir hatten es ja öfter schon das Thema, soll man aus der Distanz den Abschluss suchen? Ja, nein, vielleicht. Mit den gewissen Charakteren in der Mannschaft, ja. Unsere alten Distanzprofis aus Leipzig, die kommen auf 7 Treffer, wenn ich mich nicht ganz dumm irre. Also knapp die Hälfte, was die Bayern gerockt haben. Ja, geile Bude, passt auch ins Muster der Wolfsburger. Dass ausgerechnet Philipp den dann auch so rausholt, Respekt und Anerkennung, dürfte auch Tor der Woche den einen oder anderen froren werden.
Absolut. Und auch Potenzial zum Tor der Woche hat mein Top-Tor des Spieltags, nämlich das erste Tor der Leipziger gegen Wolfsburg. Auch hier mal eine offensive Phase, 46 Sekunden und auch hier ist wieder der Torhüter, nämlich in diesem Fall Gulaschi, involviert. Wolfsburg presst nicht ganz so hoch wie Leipzig zuvor. Der Auslöser ist hier, glaube ich, das Erreichen der Mittellinie. Da fängt dann der Pressing-Moment an. Und sobald, also Leipzig versucht, über die rechte Seite anzugreifen, über Haidara, und sobald der Ball auf Außen ist, wird gedoppelt von den Leipzigern. So dass Leipzig wieder hintenrum aufbauen muss. Und das ist beim ersten Mal so. Dann geht es hintenrum, dann geht es zum zweiten Mal auf rechts. Das ist wieder so. Und beim dritten Mal lassen Schlager und Philipp das ein bisschen schleifen und fassen nicht so zu wie bei den ersten Malen. Und dann kann Haidara halt den Ball durchstecken in die Mitte zu Sabitzer. Und der schlägt einen sowas von Weltklasse-Pass auf Kluivert hinter die Kette. Und was dann Justin Kluivert macht mit dem Babu, das kann uns wahrscheinlich nur der alte Herr Kluivert erklären. Die Ballannahme ist Weltklasse, dann lässt er ihn ein zweites Mal mit der Schussfinte aussteigen, da liegt ein Babu schon auf seinem Hosenboden und dann netzt er das Ding ein. Also das auch ein Weltklasse-Tor.
Um mal Zlatan zu zitieren, Kluivert gegen rechts, sein Verteidiger auch. Kluivert gegen links und sein Gegner gegen eine Bratwurst kaufen. Unfassbar. Also den wirklich eiskalt ausgewackelt, als wäre man bei der Pokalrunde eine Runde tiefer angetreten. Und das, also dieses Tor muss man sich unter diesem Betrachtungswinkel auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Also wir hatten ja eingangs das DFB-Pokalfinale. Ein altes Muster, was Herrn Nagelsmann inzwischen verfolgt ist, dass er, und das ist die alte Analogie auch zu Pep, dass er in ganz entscheidenden Spielen versucht, immer noch klüger zu sein als er selbst und die Gegner alle zusammen. Und damit seine komplette Mannschaft verwirrt. Wenn man sich mal die Startmannschaft, die Startelf vom DFB-Pokalfinale vor Augen führt, erkennt man kein System, aber viele Fragezeichen. Wie man Lukas Piszczek nicht vor eine Herausforderung wie Justin Kluivert stellen wollte, ist mir bis heute ein Rätsel. Piszczek ist dankbar, ich bin dankbar, alle Dortmunder auch. Alter, Piszczek hätte sich wahrscheinlich sogar noch was gerissen, wenn Kluivert den Move bei ihm gebracht hätte. Und das Karriereende wäre definitiv früher eingetreten. Aber danke an Leipzig, danke für die Handbremsen, die sie da aufgestellt haben. Umso mehr mussten halt die Wolfsburger Verteidiger leiden unter Kluivert. Und der bleibt ja wohl auch in Leipzig, da Nachfolger Jesse Marsch mehr auf solche Spielertypen steht. Da ist in der kommenden Saison also wieder einiges zu erwarten. Macht er dann vielleicht mit ein bisschen hüftsteifen Verteidigern bei Bayern dann so. Wäre ein schöner Gruß nochmal.
Wieso, die gehen doch alle. Ja, sehr gut. Ja, so viel zu der Top 3 Tore von diesem Spieltag. Da war eine Menge dabei. Wie gesagt, die Stuttgarter, das Tor von Endo hätte man auch gut nennen können. Also ein paar schöne Dinger dabei gewesen.
Ich kann bloß noch ergänzen, weil es halt kein Torschütze, sondern ein Vorlagengeber war, was Jadon Sancho unmittelbar wenige Tage nach dem DFB-Pokalfinale auch nochmal dann gegen Mainz abliefert. Der war einfach in jeder Aktion 3 Schritte schneller als jeder Mainzer. Das mag auch daran liegen, dass die Mainzer geführt im Teamhotel vorher schon eine höhere Performance abgeliefert haben, als später auf dem Rasen, vor allem was Lautstärke und Aggressivität anging, im Gegensatz zur Dachterrasse ihres Hotels. Aber selbst topfit hätte er die so auseinandergenommen und wirklich dreimal auf Holz geklopft. Ich bete drum, dass er noch eine Saison in Dortmund bleibt und man irgendwelchen Avancen in diesem Transfersommer nochmal standhalten kann, weil der und Haaland nochmal ein Jahr gereift, mega. Dazu noch ein paar Verteidiger mal kaufen und man hätte sowas wie den Titelkandidaten mal. Vielleicht kann nicht mal Rose diesen Erfolg dann aufhalten. So, Deckel drauf, auf die Torecke. Gehen wir mal einen Schritt weiter.
Das Zahlenrätsel des Spieltags.
Hannes, was hast du mitgebracht? Außer Hass.
Ich habe noch 2 schöne Zahlen mit dazu gebracht. Die erste Zahl bezieht sich auf ein Team und das Thema ist, wir hatten es heute schon mal angeschnitten, das Thema ist Spielausgänge und die Zahl ist 48%.
Der Klassiker 2-1?
Nein, es bezieht sich auf ein Team.
Ach so.
Und aufs Thema Spielausgänge.
Spielausgänge, 48%. Gewonnen trotz Rückstand oder was? Oder
umgekehrt.
Oder trotz gewonnen nach Führung.
Nein, nicht gewonnen.
Nicht nach gewonnen Führung. Nach Führung.
Ja,
warte so mal. Das könnte ja mein ganz gutes, spezielles Lieblingsteam gewesen sein. Gladbach.
So ist es. Unglaublich. Also, die haben 21 Mal geführt diese Saison. Nur RB Leipzig hat 22 Mal, also einmal mehr, 1-0 geführt. Und die Gladbacher haben aber nur 10 Siege daraus geholt. 6 Unentschieden, 5 Niederlagen. Kein Team verlor häufiger nach Führungen. Und auch nur Union Berlin spielte häufiger unentschieden, nämlich 7 Mal bei 18 Führungen.
Und dazwischen liegen wahrscheinlich nur 40 Millionen Euro Personaletat. Ja. Aber am Ende der Saison vielleicht auch 2 Tabellenplätze. Bloß positiv für Union.
Richtig, und die könnten natürlich auch entscheidend sein, um zumindest ganz klein europäisch mitwirken zu dürfen. Nur mal als Vergleichswert, von den 22 Führungen der Leipziger haben sie 17 Spiele gewonnen. Die Bayern haben ebenfalls 17 Spiele bei 20 Führungen gewonnen. Dortmund und Wolfsburg jeweils 15 Siege aus 19 Führungen. Also alles, was vorne ist, natürlich, ist kein Hexenwerk, aber wenn man führt, sollte man die Dinger auch nach Hause bringen. Das hat Gladbach in dieser Saison nicht gezeigt. Noch ein Fun-Fact in dieser Kategorie. Welches Team ist bisher als einziges ungeschlagen nach Führung?
Das kann nur die Arminia sein.
So ist es. Das Top-Team aus Bielefeld. 10-mal in Führung gegangen, 8-mal gewonnen, 2-mal unentschieden gespielt, keine Niederlage.
Absolut. Also Führungsstärke aus einer ganz eigenen Welt. Also ich wünsche Ihnen die Relegation so rum.
Ja, man muss natürlich dazu sagen, dass tatsächlich auch nur die Schalker noch seltener in Führung gegangen sind mit 7-mal. Also insgesamt die 10 ist schon wenig, aber die immerhin nach Hause gefahren.
Aber Schalke hat ja eh ein neues Hobby. Dieses Mal ging es zwar gut los nach Führung, auch mit dem Sieg. Davor hat man ja gerne mal auch eine Führung hingelegt, um dann eiskalt noch richtig einzustecken. Aber walk on.
Sehr gut. Meine zweite Zahl schließt ein bisschen an das Thema meiner Top-3-Tore an. Bezieht sich also auf alle Teams in dieser Saison und das Thema ist Tore und die Zahl ist 39% oder auch 442 von 893.
Puh.
Jetzt habe ich dich.
39%.
Jo.
Tore, zweiter Ball?
Nicht schlecht. Generell Tore nach offensiver Balleroberung.
Ja.
Also wir reden hier von entweder ein zweiter Ball, das sind so Abpraller, kurze Momente, wo der Gegner nochmal kurz den Ball hat, Gegenpressing oder eben hohes Pressing. Und die Aufteilung ist tatsächlich 27% der Tore fallen nach einem zweiten Ball, 6% nach Gegenpressing, 6% nach hohem Pressing. Und interessant ist, wenn man sich mal anschaut, welche Clubs in der jeweiligen Kategorie oben dabei sind. Ich habe es mal nach den Anteilen der Tore sortiert. Tore nach zweiten Ball, ganz vorne, Arminia Bielefeld, 42%, 10 der 24 Tore sind so gefallen. Dahinter folgt Augsburg mit 41%. Und die Top 4 Teams in dieser Kategorie, also die am seltensten auf diese Weise treffen, sind tatsächlich Union, Dortmund, Bayern und Leverkusen. Also hier handelt es sich tatsächlich vorrangig um Tore, die auch meistens einen Zufallsmerkmal mit dabei haben, weil sie eben nochmal irgendwie einen unkontrollierten Abpraller oder so mit dabei haben. Von daher verwundert das vielleicht nicht, dass hier die Top Teams relativ selten auf diese Art treffen. Interessant wird es aber, wenn wir uns die anderen beiden Kategorien angucken, nämlich Gegenpressing zum Beispiel. Da sind nämlich die Dortmunder ganz vorne mit dabei. 13% der Tore haben sie auf diese Art erzielt. Dahinter folgt Leverkusen mit 12% und Union mit 10%.
Vorne sind sie Füchse bei Union. Ja? Es liegt nicht nur an der alten Försterei. Das Thema zweiter Ball, auch nochmal zur Begriffserklärung. Eine Mannschaft greift an. Der erste Schussversuch geht ihm nicht ins Tor, sondern durch einen Chaosmoment oder eine Abwehraktion bleibt der Ball aber im Gefahrenbereich. Die angreifende Mannschaft gewinnt den Ball zurück und kann unmittelbar danach zum Torerfolg abschließen. Das Thema und die Zahlen mal im Kopf behalten, weil, welch Zufall, ich das Thema bei Union gleich nochmal mit anschneide. Denn das war einerseits vorne ein Erfolgsmuster, was in anderen Betracht so geht, was Gegenpressing angeht. Aber Thema Anfälligkeit in der Defensive und das Fehlermuster, was man zur kommenden Saison noch verbessern sollte, um sich oben festzusetzen, schneiden wir da gleich nochmal an.
Dann noch zwei Zahlen. Es gibt ein Team in der Liga, welches nicht einen Treffer nach einem Gegenpressing-Moment erzielt hat.
Werder Bremen.
Nicht ganz, aber fast genauso schlecht und möglicherweise mit Absteigern, nämlich die Schalker. Kein einziges Tor auf diese Weise erzielt, auch Wahnsinn. Und dann kommen wir zur letzten Kategorie, hohes Pressing. Und wir hatten es vorhin bei den Toren, Wolfsburg gegen RB Leipzig. Beide Tore sind aus Gegenpressing-Momenten des Gegners entstanden, wo sich das Team jeweils freispielen konnte. Und deshalb verwundert es auch nicht, dass die Teams beide auch auf diese Art selbst häufig erfolgreich sind. Die Wolfsburger nämlich 17% der Tore auf diese Weise erzielt, 10 von 59 und dann folgen die Leipziger und die Dortmunder mit jeweils 10%. Also hier klare Muster zu erkennen, was Pressing, offensive Pressing-Momente angeht, sowohl in geplanter mannschaftstaktischer Manier bei Gegenpressing und hohes Pressing, als auch bei den Momenten, wo der Zufall ein bisschen mitspielen kann, und da sind es dann eben häufiger eher die Teams, die auch unten in der Tabelle stehen, die da erfolgreich sind.
Wie ist es denn bei den Bayern gewesen? Entweder habe ich es gerade überhört, weil das ja das Markenzeichen von Hansi Flick vor allem in der erfolgreichen letzten Saison war. Wie sah es denn die Saison in der Bundesliga aus?
In der Bundesliga tatsächlich sind nach Gegenpressing 9% der Tore gefallen. Das sind 8 der 94 Tore. Damit ist man zusammen mit Eintracht Frankfurt auf Rang 4 hinter den Top 3, die ich eben genannt habe. Und bei den Toren hohes Pressing, da sind es tatsächlich nur 4%. Also 4 Tore sind auf diese Art gefallen. Insgesamt haben wir natürlich nicht ganz so viele Tore, nämlich nur 89 auf diese Art und Weise. Und da sind es bei den Bayern eben 4 und damit sind sie im Mittelfeld der Liga. Da ragen halt wirklich Wolfsburg, Leipzig und Dortmund als Top 3 vorne heraus.
Good to know. Also, liebe Presse, immer mal genauer hinhören und hinsehen, wenn man mal wieder vermeintliche Erfolgsformeln ausfindig macht.
So ist es. Sehr schön. Dann lass uns weitergehen.
Der Most Involved Player des Spieltags.
Und du darfst gerne mal erzählen, wer für dich der Most Involved Player des 33. Spieltags ist.
Auf jeden Fall kein Herr Tana. Außer vielleicht Paul Dardai mit der Zigarre auf der Terrasse. Aber dazu gleich nochmal 2-3 Worte. Tatsächlich für mich, wer hätte das gedacht, nach dieser Saison, kurz vor Feierabend, ein Schalker in meinen Augen Most Involved Player würde. Matthew Hoppe, bekannt aus 3 Tore gegen Hoffenheim, der jüngste Hattrickschütze der Schalker Vereinshistorie, ist tatsächlich gegen Frankfurt an 3 Treffern beteiligt. Das Geile ist, er ist insgesamt nur an 3 Torschüssen beteiligt gewesen. Also aus allem, was er berührt hat, wurde Gold, inklusive der krönenden Kirsche obendrauf, beim 3. Angriff sein eigener Treffer. Aber auch die Vorlage zu Flicks, 2-1 oder so, war schon geil. Könnte für die zweite Liga neben einem erfahrenen Stürmer echt eine geile Sturmkombination werden. Ob das nun Torodde oder sonst wer dann sein wird. Wie gesagt, mein Most Involved Player, auch wenn viele sehr oft an 2 Toren beteiligt waren an diesem Spiel.
Ja, wie zum Beispiel André Silva bei den Frankfurtern. Auch er sehr, sehr viel Einfluss aufs Spiel gehabt. Neben den 2 Torbeteiligungen noch 11 Torschussbeteiligungen und 43 Episodenbeteiligungen. Oder auch Vincenzo Grifo bei Freiburg, auch an beiden Toren beteiligt, an 9 Torschüssen noch mit involviert gewesen und auch an 59 Episoden. Also die beiden wären für mich auch 2 Kandidaten gewesen. Silva natürlich jetzt nicht so den großen Impact aufs Ergebnis gehabt, weil trotzdem verloren, aber der knipst und knipst und knipst einfach weiter. 27 Tore, man könnte sich jetzt mal aus Spaß anschauen, in wie vielen Spielzeiten seit Gründung der Bundesliga das schon gereicht hätte, um Torschützenkönig zu werden. Geht vielleicht ein bisschen unter diese Saison, genauso auch wie die Leistung von Wehraus vielleicht. Und wieder ein Kopfballtor von Silva, auch nochmal eine Randnotiz, natürlich begünstigt durch dort den Stellungsfehler von, war es Fährmann, der gestanden hat hinten?
Jetzt mal nochmal im Ernst, also wir hatten ja auch im Warm-up, ob die Schalker gegen sich selber wetten nach Führung, ob es da halt eine Funktion gibt. Aber meine Fresse, was erlaube Fährmann? Also selten ist jemand so schlecht geflogen wie Ralf Fährmann. Ich wusste auch nicht, was er verhindern will. Also Silva stand, keine Ahnung, irgendwo zwischen Grundlinie und der rechten Strafraumkante und dachte sich, ja komm, ich bringe den Ball irgendwie aufs Tor, vielleicht lässt er ja klatschen oder es wird eher eine Torvorlage für jemand anders und Fährmann kommt wie ein Behinderter da rausgefeuert. Also, keine Ahnung, was ihn geritten hat, aber schön die eigene Mannschaft damit wieder in den Allerwertesten getreten. Ja, 27 Buben, damit jetzt Top-Torjäger der Frankfurter aller Zeiten in einer Saison, schoss nie ein Stürmer für die Eintracht mehr Tore. Glückwunsch auch an dieser Stelle. Ich hoffe, er schießt auch am letzten Spieltag nochmal ein paar Buben zum Abschied. Ich ahne Schlimmes, ja, Also nicht nur, dass er Frankfurt verlässt, sondern wo er eventuell noch hingeht, vielleicht tatsächlich auch Bundesliga intern, sollte das Ausland nicht genug Kohle auf Tasche haben. Und meine kühne These, dass in München noch deutlich mehr rotiert wird, als das Hannes vielleicht lieb sein könnte. Ich sag bloß eins, wenn Nagelsmann mit den 33 Prinzipien kommen, reisen vielleicht andere mit 33 km/h in der Fußgängerzone ganz schnell wieder ab.
Nachdem er jetzt sozusagen auf Trainerstabebene einmal der Laden leer gewischt wurde, kann es natürlich sein, dass auch auf Spielerebene nochmal das ein oder andere passiert.
So, MIP gekürt, dann wollen wir doch mal den Blick auf die Hauptstadt richten.
Der Blick auf die Hauptstadtclubs.
Du hattest es eingangs schon erwähnt. Glückwunsch an die Hertha zum Klassenerhalt. Paul Dardai hat es ein zweites Mal gemacht und rettet die Hertha nach der Saison 2014-15 ein weiteres Mal vor dem Abstieg. Du hattest es vorhin auch schon mal ganz kurz angedeutet. Ein legendäres Interview gegeben im Sportstudio. Man sieht ihn dort im Garten sitzend mit einer Siegerzigarre und teilweise witziges, teilweise wirres Zeug erzählen. Muss man gesehen haben.
Er hat auf jeden Fall vom Rosé-Champagner auch ein bisschen was genascht. Übrigens nochmal eine kleine Stilkritik. Wer einen Klassenerhalt mit Rosé-Champagner feiert, gehört auch nächstes Jahr in den Abstiegskampf. Man muss sagen, dass sich am Ende der Saison zumindest die Klasse und die mannschaftliche Geschlossenheit, die Dardai da hervorgerufen hat, ausgezahlt hat. Wir hatten es gesagt, seit 9 Spielen insgesamt nun ungeschlagen. Man will jetzt noch den nächsten Punkt am letzten Spieltag gegen Hoffenheim holen. Das hat Dardai auch gesagt, dass man möglichst mit so einer ungeschlagenen Serie aus der Saison in die neue reingehen will, dass man damit nochmal einen Impuls setzt, ob er da nun an der Linie steht oder jemand anders, sei mal dahingestellt. Das hat er ja auch versucht, humoristisch zu umschiffen und auch andere lobend bei teilnehmen zu lassen. Aber am Ende des Tages, das war ansonsten auch nicht viel Dolles. Also zu der letzten Partie muss man gar nichts mehr sagen. Da hatten sie mehr Verletzte als die Charité-Notaufnahme. Aber dass da nicht viel kommen konnte, man ja definitiv auch nur den einen Punkt brauchte. Aber wenn man sich mal das dann auf der Zunge zergehen lassen. Seit dem 19. Spieltag ist Dardai am Ruder. Auswärts ging tortechnisch fast gar nichts. Ne? Also die 2 Buden auf Schalke waren schon ein Highlight, weil insgesamt hat man nur knapp 4 Buden gemacht. Der Rest alles in den Heimspielen, wo man denkt, ja, da war ja sonst eigentlich auch nicht so viel los. Dann hat man sage und schreibe 4 Siege eingefahren und das gegen Schalke hat mehr gewackelt als alles andere, wenn man nur an die 2 Pfostentreffer kurz vor Feierabend denkt. Und insgesamt spielerisch, da war noch kein Schritt vorwärts. Also um das mal in Zahlen zu fassen. Hertha hat seit Dardais Übernahme 16 Tore geschossen. Es gab insgesamt nur 3 Teams, die schlechter waren. 5. Davon stehen 4 ganz unten im Keller. Also man hat knapp mehr performt als die Konkurrenz. Was das große Faustpfand von Hertha unter Dardai war, dass man eben auch hinten dicht gemacht hat. Man hat nämlich auch nur, 17 Gegentore kassiert. Das war gemessen an 50 Toren insgesamt unglaublich wenig jetzt in dieser Phase. Und da haben nämlich auch nur die Knallerteams weniger kassiert. Die Bayern gleich viele Tore kassiert. Mainz 16, die das noch größere Comeback seit Jesus Christus gefeiert haben im Tabellenkeller, mit 7 Punkten aus der Hinrunde rausgehen und mal geschmeidig noch vor Hertha mit 36 Punkten landen. Und nur Wolfsburg und Leipzig haben noch weniger Gegentore kassiert. Also, was wir damals schon prognostiziert haben, Dardai fährt den Bus vors Tor, sein altes Geheimrezept, um damit irgendwie sich unten rauszuwursteln. Sich jetzt nicht blenden zu lassen und zu hoffen, dass man daraus wirklich eine Mannschaft formt, ist sehr kühn. Es könnte gelingen, weil Dardai dieses Mal individuell bessere Spieler hat. Allerdings wird man diesen Kader radikal eben auch anfassen müssen. Verkauft man vielleicht auch wieder 2 Stürmer, um dann vielleicht noch ein paar Charaktere fürs Mittelfeld zu holen? und oder macht noch andere Anstrengungen. Vielleicht verkauft man auch allesamt und geht einen ganz anderen neuen Weg. Das ist natürlich ein Problem, wenn Piontek sich jetzt erstmal safe den Mittelfuß gebrochen hat. Da sind jetzt nicht so viele Vereine scharf, den für ganz viel Geld dann rauszuholen. Und das war in aller Ehre zum Klassenerhalt nichts. Also mit 250 Millionen Investment in den letzten zwei Jahren im Hintergrund, zweimal gerade so die Klasse zu halten. Also gewinnt Hertha in Hoffenheim, haben sie am Ende 38 Punkte. Das sind nochmal 3 Punkte weniger als in der Vorsaison unter Bruno Labbadia, der sie dann zum Klassenerhalt geführt hat. Also die Tendenz geht weiter nach unten. Und man sollte wirklich tunlichst in der kommenden Saison darauf achten, dass man erstmal stabiles Mittelfeld anstrebt, als größenwahnsinnig zu werden. Und auch, wie gesagt, ich Glückwunsch an Hertha, dass sie Friedi Bobic holen konnten. Der kann diesen Prozess führen. Den hat er in Frankfurt genauso auch angeführt. Die haben damals die Klasse gehalten und er hat diese Mannschaft über 5 Jahre entwickelt. 5 Jahre, die muss man ihm dann hier in Berlin wahrscheinlich auch einräumen. Vielleicht geht es auch in 3,5, weil mehr Kohle auf einmal zur Verfügung ist nochmal. Nächstes Jahr wird da noch nicht viel sein. Ich glaube eher, es wird wieder genauso eine Mucksensaison. Und man sollte sich wirklich genau überlegen, mit welchem Trainer geht man es an. Weil es darf ruhig noch eine Mucksensaison sein. Man muss sie aber auch so moderieren.
Ja, also du hast jetzt eigentlich schon alles dazu gesagt, zu der Phase, in der Dardai es geschafft hat, das Ruder hier rumzureißen. Man sollte vielleicht auch tatsächlich nochmal erwähnen, die Umstände, unter denen Hertha jetzt in den letzten Wochen auch die Punkte da eingefahren hat, 3 Nachholspiele gehabt, das wurde irgendwie reingequetscht in 10 Tage. Da hat man die Punkte geholt mit manchmal ein bisschen mehr Glück als Verstand, aber wie du schon gesagt hast, am Ende halt entscheidend. Nochmal zu dem Spiel jetzt gegen Köln. Man muss nochmal eine Zahl einfach nennen, um auch nochmal zu verdeutlichen, dass dieses Spiel einfach nichts war und zu vergessen war. Die Hertha hat einmal aufs Tor geschossen. Ein einziger, mickriger Torschuss im gesamten Spiel. Und das hatten wir die Saison schon einmal, nämlich bei Arminia Bielefeld am 8. Spieltag gegen Leverkusen. Und das ist zusammen mit diesem Spiel absoluter Tiefstwert der Saison. Und zusammen mit den 11 Torschüssen der Kölner ist es das 5. torschussärmste Spiel der Saison. Der Flopwert liegt hier beim Spiel Leverkusen gegen Hoffenheim vom 28. Spieltag mit 9 Torschüssen. 7-2 war das damals. Das war 0-0 unentschieden, genauso wie wir es jetzt hier gesehen haben. Das war das 5. 0-0 der Hertaner in dieser Saison, Bundesliga-Höchstwert. Gab es auch noch nie bei den Berlinern in einer Saison, dass sie so häufig torlos unentschieden gespielt haben. Aber du hattest es auch schon erwähnt, die Serie der Hertaner, in der sie jetzt ohne Niederlage sind, gibt am Ende einfach recht und begünstigt halt diesen Klassenerhalt jetzt. Trotzdem muss man einfach sagen, zweite Halbzeit vor allen Dingen, die hat den Kölnern gehört. Da hatten die Hertaner gerade mal 5,5 Minuten effektive Ballkontrollzeit. In der ersten Halbzeit waren es noch 11 Minuten. Aber wenn man sich das Spiel mal anschaut, dann stellt man eben fest, die Kölner im Abschluss viel zu hektisch. Die haben mehr Field Goals geschlagen, als alles andere nur annähernd Richtung Tor ging. Also da war vielleicht auch so ein bisschen der Krampf da mit dem Wissen, man muss hier eigentlich 3 Punkte einfahren. Hat vielleicht ein bisschen gehemmt. Am Ende sind es die Hertaner, die sich über das 0-0 wesentlich mehr freuen können als die Kölner. Die müssen jetzt am letzten Spieltag halt auch nochmal auf Schützenhilfe hoffen.
Also nur noch als Abschluss dazu nochmal. Sich mal auf der Zunge zergehen lassen, gegen wen Hertha jetzt diese Siege eingefahren hat. Gegen Freiburg und Schalke 04. Beide Teams, die auf ihre Art und Weise durch sind mit der Saison. Gegen Schalke das Ding sogar nur mit Ach und Krach. Da muss man fast von Glück sprechen, dass man in die Quarantäne musste und diese Spiele dazwischen gepackt wurden. Also sie nochmal Vorlauf hatten im Hinblick darauf, dass die Mannschaften schon durch waren mit ihrer Art der Saison. Ne? Und man hat es tatsächlich vollbracht, gegen direkte Abstiegskonkurrenten Mainz, Bielefeld und Köln weder in der Hinrunde noch in der Rückrunde zu gewinnen. Geschweige denn, gegen Mainz hat man 1 Tor geschossen, gegen Köln in beiden Duellen nicht und gegen Bielefeld ebenfalls nicht. Da hat man sogar noch das Hinspiel verloren. Und das allein muss so ein Warnsignal sein. Diese Mannschaft ist zu mehr noch nicht in der Lage. Und wenn die nächstes Jahr Neunter werden, ist das eine Bombensaison. Mehr auch nicht. Kommen wir lieber zu den schönen Dingen. Nämlich der Auswärtspartie vom 1. FC Union Berlin in Leverkusen. Also, wer wirklich daran glaubt, dass Hannes Wolf in Leverkusen Trainer bleiben soll, kriegt von mir alle Daumen gedrückt, weil dann hat Leverkusen nächstes Jahr nichts mit dem Europapokal zu tun. Also diese Fußballverweigerer-Truppe, die der da zusammengeschmiedet hat für die letzte Saisonphase, entbehrt jegliche Stil und Anstand von Offensivfußball. Also es ist ja nun wirklich selten, dass Union so dominant auftritt in der Auswärtspartie, aber in Leverkusen durfte man es mal machen, um mal ins Spiel reinzugehen. Ne? Die holen da verdienten Punkt in Leverkusen. Abgesehen von der Phase, wo ausgerechnet Leverkusen auch noch in Führung geht, da haben sie 4 Torschüsse, die einzigen in der ersten Halbzeit, ist Union nur am Drücker. Die haben nach 8 bzw. 10 Minuten schon eine Riesenchance. Lenz an dem Tag wieder zigmal in Torabschlüsse beteiligt und jeder ist ein Krampf. Also in dem Sinne muss man fast sagen, ein Glück geht der zur Eintracht. Ja? In der Hoffnung, dass sich da ein Abschlussstärkerer findet oder zumindest der Ball dann nochmal weitergegeben wird auf einen Stürmer, ja? Der vielleicht mehr Abschlussqualität hat. Dann Kruse Abseitstor leider nicht gegeben, wäre aber verdient gewesen. Am Ende kommt Union auf 15 Torschüsse, 5 davon allein innerhalb der Box abgegeben, die auch auf den Kasten gingen. Weitere wurden dann geblockt oder gingen vorbei. Der schönste ist leider gar nicht aufs Tor gekommen oder wurde abgegeben, der Seitfallzieher von Poyan Palo an der Strafraumgrenze. Also wenn er den Ball nur ein bisschen berührt, ich glaube, das Ding wird so unhaltbar einschlagen. Ich hätte es ihm wirklich gegönnt, vor allem an der Wirkungsstelle. Umso schöner, dass er am Ende sich noch belohnt mit dem Tor im Nachschuss. Es bleibt dabei auch diese mangelhafte Ausbeute der Stürmer. Ne? Also man hat zig Varianten wieder und zig Abschlüsse gesucht. Avoni hatte auch Chancen, nichts wollte dann mehr rein. Und die Spatzen pfeifen es ja von den Dächern, dass Union wohl sehr an Serdar Dursun von Darmstadt baggert. Der hat mal eben am Wochenende auch nochmal 4-mal getroffen und somit sich würdig aus Darmstadt verabschiedet. Der hat aktuell eine Conversion Rate, abgesehen von 25 Buden, von 4,7. Also fast jeder 5. Schuss ist drinne. Bei Union sieht es im Angriff wie folgt aus. Uneinholbar Max Kruse, bei dem fast jeder 3. Schuss drin ist. Dann kommt Poyan Palo, wo es jeder 6. ist. Avoni sieht es genauso aus. Bei Becker, der auch sein Comeback jetzt feierte, ist es knapp jeder 10. Und bei Musa jeder 14. Versuch, der drinnen landet. Also, wenn man einen abgezockten Stürmer tatsächlich findet, ich glaube, dann kann Union zumindest gleichwertig Tore schießen in der kommenden Saison. Man wird sehen, wer dahinter agiert. Ich glaube, da gibt es noch ein großes Stühlerücken im Transfersommer, da man auf Einnahmen auch angewiesen ist. Aber wenn man dann mal zum Vergleich Leverkusen, die es in 90 Minuten gerade mal auf 2 Schüsse in der Box bringt, die auch den Weg zum Kasten finden, wovon einer der Tors, und das auch super glücklich wieder ist, weil es leider, wie vorhin schon angetriggert, das Fehlermuster Nummer 1 bei Union ist. Nämlich, warum? Erstmal die Szenerie vor Augen nochmal führen. Das Gegentor ist deshalb ehrlich, weil, schon erwähnt, 19 Gegentore hat Union in dieser Saison jetzt insgesamt im Positionsangriff des Gegners kassiert. Das waren 45% aller Gegentore, die Union kassiert hat. Ausgerechnet 6-mal war das ein 1-0, also ein spielentscheidendes, noch nicht, aber spielweichenstellendes. Man musste dann einem Rückstand hinterherlaufen. Warum ist es so ärgerlich? Knapp 42% dieser 19 Gegentore fielen im zweiten Anlauf, also dieser zweite Ball, der dem Gegner nochmal gewährt wurde. Union stellt sich da einfach zu dusselig an, vor allem noch dusseliger als der Durchschnitt der Liga. Wir hatten vorhin die Zahl von 39%. Der Angriff, wie lief der? Leverkusen hat im rechten Mittelfeld den Ball und den Raum. Schick, der Mittelstürmer, positioniert sich zwischen Trimmel und Friedrich. Sehr clever, weil keine direkte Bindung. Wer ist jetzt für wen zuständig? Dazu direkt an der Strafraumgrenze noch 2 Leverkusener, die dafür Unruhe stiften. Gentner auf Abschiedstournee schaut nur zu, statt sich zu positionieren. Entweder schnappe ich mir einen von den 2 Freilaufenden nah am Strafraum oder rücke vielleicht noch in die Viererkette ein, um da richtig dicht zu machen. nichts passiert. Er guckt. Die Flanke kommt, Trimmel und Friedrich steigen. Wer lacht? Schick. Weil der Ball direkt an die Strafraumgrenze fällt und vom Leverkusener mit einem Schuss abgeschlossen wird. Ein Glück, Knoche stellt sich dazwischen, blockt das Ding. Pech darin, der blockt das Ding direkt zur Seite vor die Füße vor Wendell. Wo? Völlig überraschend, weil Trimmel sich ja komplett nur auf Schick konzentriert hat, hinter dem die komplette Anarchie herrscht. Ne? Kompletter freier Raum für Wendell, der das Ding dann durch die Abwehr federt. Friedi versucht noch dazwischen zu grätschen, Trimmel guckt auch nur ahnungslos hin, versucht noch die Hacke dazwischen zu bewegen, keine Chance und Wirtz knallt das Ding ein. Das ist leider zu oft in dieser Saison so eine Szenerie gewesen und kriegt man die in den Griff, bin ich auch positiver Stimmung, was die kommende Saison angeht, aber das ist ein klares Fehlermuster. Und wenn man da eine stärkere Strafraumbeherrschung noch hinbekommt, dann geht auch was, wenn nicht, wird das sehr ärgerlich auch wieder in der kommenden Saison. Wie hast du die Partie aus Sicht der Daten noch betrachtet?
Also erstmal muss man übergeordnet erstmal herausheben, dass die Unioner ihr 14. Unentschieden eingefahren haben diese Saison. Das ist der Liga-Höchstwert. Dahinter folgt dann Frankfurt mit 12 und dann Hertha BSC mit 11. Also kann man auch sagen, Hauptstadtfußball ist gleich Unentschieden-Fußball. Insgesamt, dieses Tor der Leverkusener bedeutet das 100. Gegentor der Unioner in der Bundesliga-Historie, die ja noch nicht allzu lang ist. Aber jetzt nochmal aufs Spiel. Die Unioner sind ja mal wieder nach einem Standard zum Torerfolg gekommen. Dass Kruse den nicht lang reinschlägt, hat mir schon gewundert. Am Ende gibt aber Erfolg recht. Das war das 20. Tor nach Standards in dieser Saison. 42% ist der Anteil. Nur Leipzig, Frankfurt und Gladbach haben absolut mehr. Anteilig hat nur Werder Bremen mehr, nämlich 44%. 15 ihrer 34 Tore sind so gefallen. Und das ist von daher interessant, dass es tatsächlich erst das 5. Standard-Gegentor in dieser Saison für Leverkusen war. Das ist ein absoluter Liga-Bestwert. Kein Team hat weniger Tore auf diese Art kassiert. Wenn man sich die Daten anschaut, dann wird auch das deutlich, was du jetzt beschrieben hast, dass die Unioner selten so sehr ein Spiel auch leiten und dominieren durften. Wenn man sich anschaut, die effektive Ballkontrollzeit der Unioner, die lag in der ersten Halbzeit noch bei 10 Minuten, in der zweiten Halbzeit dann bei 16 Minuten. Insgesamt in diesem Spiel über 26 Minuten Ballkontrollzeit. Der Durchschnitt der Unioner liegt unter 20 in dieser Saison. Die Leverkusener hingegen haben einen Durchschnitt von 28,5 und hatten in diesem Spiel gerade mal 23,5, also 5 Minuten unter dem eigenen Schnitt. Und auch sehr, sehr interessant ist, die Unioner haben in der zweiten Halbzeit 14 Flanken geschlagen. Davon sind auch 5 angekommen. Das ist ein Schnitt von 36%. Das ist gar nicht so verkehrt. Der Bundesliga-Schnitt liegt nämlich bei 24%. Und für mich, wenn ich jetzt mal auf Spielerebene gehe, dann gibt es für mich 2 Aha-Momente. Der Aha-Moment auf Unioner Seite ist einfach, wie Max Kruse das Spiel der Berliner bestimmt. Ist wirklich unglaublich, an jeder Szene, die irgendwie vorne für Furore sorgt, ist er dabei. Es sieht immer irgendwie lustig, erinnert mich ein bisschen an die an Mario Götze, so von der Geschwindigkeit her und von der Statur her. Ich glaube, Kruse ist ein bisschen größer, aber du siehst ihm halt an, er ist weit entfernt von Topform. Aber den Körper, den er hat, den setzt er halt auch ein. Ne? Also der schirmt die Bälle ab, der stellt seinen Körper rein, da ist nicht viel zu holen im Zweikampf. Und ein unglaubliches Auge und noch geiler, ein unglaubliches Timing in den Pässen. Also da müssen die Mitspieler gar nicht mehr, also da muss schon viel verkehrt laufen, um diese Bälle nicht zu verwerten.
Man muss sich gegen solche Bälle wehren. Ja?
Genau, und davon kann tatsächlich ja Avoni ein Lied singen in diesem Spiel. Allein zwischen der 77. und der 82. Minute hat er 3 Möglichkeiten. Da wird er 2 von Kruse in Szene gesetzt, 1 von rechts, glaube ich, von Trimmel. Und macht die Buden halt nicht rein. Also wenn da auch nur ein Tor gefallen wäre, dann hätten wir hier Kruse als Assistgeber gefeiert, weil die Pässe einfach absolute Sahne waren. Von daher bleibt zu hoffen, dass er die Sommerpause gut nutzen kann, vielleicht nochmal 1-2 Kilo runterkommen, er sich nicht verletzt und dann nächste Saison nochmal groß aufspielt bei Union.
Vielleicht ist er allein deshalb fit, weil er zu den Olympischen Spielen fahren darf. Mit Gold zurückkehrt und eine eigene Statue vom Stadion einfordert. Aber wie gesagt, das Olympische Fußball-Sommerturnier könnte ihm in die Taschen spielen, indem er einfach im Spielfluss drin bleibt. Das ist ja für ihn wahrscheinlich auch lieber auf dem Platz stehen und kicken, statt mit der Langhantel irgendwo rumzurennen. Und in Zahlen aus, der ist an 8 Torschüssen beteiligt gewesen. Also es ist ganz, ganz selten, dass ein Unioner auf solche Werte kommt. Und auch nochmal um das Thema Dominanz. Alter, Schlotterbeck war an 85 Episoden beteiligt, Knoche an 75. Wie gesagt, und Schlotterbeck müssen wir auch nochmal genießen. Da stehen ja leider die Zeichen auch auf Abschied, da man den nicht rauslösen kann mit Millionen aus Freiburg, sondern da andere Bundesliga-Clubs, vornehmlich wo der VfB Stuttgart, die Kohle locker machen kann, um den fest zu verpflichten. Das Duo Knoche-Schlotterbeck war für mich ein Genuss. Leider lange Zeit verhindert, weil Schlotterbeck verletzt war. Aber letzter Spieltag, nochmal alles raushauen gegen RB Leipzig. Da geht vielleicht noch was.
Zwei Sachen habe ich noch. In Sachen Erfahrung haben die Unioner an diesem Spieltag tatsächlich die meiste aufgestellt. 1475 Bundesligaspiele standen dort in der Startelf, Saisonhöchstwert. Das lag natürlich vorrangig daran, dass Gentner wieder spielen durfte und auch Max Kruse von Anfang an auf dem Platz stand. Von daher ist ja, glaube ich, die Hälfte damit schon mal abgedeckt.
Den Rest hat Knoche abgedeckt.
Genau, nee, ich wollte noch meinen zweiten Aha-Moment auf Seiten der Leverkusener nämlich noch einmal kundtun. Und zwar ist die Leistung von Florian Wirtz. Also nicht nur aufgrund des Tores, das war ein Abstauber, alles gut, den macht jeder rein, aber generell in diesem Spiel, wie er teilweise die Mitspieler auch in Szene gesetzt hat, also man denkt nun mal an den Lattenknaller von Diaby, wo Luton am Ende noch dran ist, oder auch in der 86. Da steckt Wirtz im 16er auf Tar durch, auf allerengstem Raum, den Pass spielen auch nur ganz wenige, also nicht nur aufgrund seines Tores, muss er hier einmal erwähnt werden, jetzt der jüngste Bundesligaspieler in der Historie, der 6 Tore erzielt hat, der ist gerade mal 18 Jahre alt und ein paar zerquetschte. Also da können wir uns drauf freuen, auf die nächsten Jahre, sofern er in der Bundesliga bleibt und nicht anderen jungen deutschen Top-Talenten Richtung London folgt.
Und vor allem fit bleibt. Ja. Das gab ja die Anzeichen die Saison auch schon, dass der muskulär doch öfter mal nicht mehr so aus dem Vollen schöpfen könnte. Darauf sollte er im Sommer, unabhängig davon, ob er mit zur EM fährt, dringend dran arbeiten, weil ich liebe sein Spiel rund um den gegnerischen Strafraum. Da ist so viel Witz und Energie dabei. Wir hatten ja bei Kruse schon drüber gesprochen. Wirtz bringt schon all diese Anlagen in diesem jungen Alter mit. Wenn er das körperlich auch auf die Pfanne bekommt und sich mal eine neue ordentliche Frisur zulegt, da ist eine Weltkarriere durchaus drin. Auf jeden Fall. Wenn der noch 3 Jahre in Leverkusen macht, der muss nirgendwo anders hinwechseln, die nächsten 3 Jahre. Dann wird es noch sehr viel Freude auf dem Platz liefern in der Bundesliga und dann mal schauen, wohin die Reise für diesen jungen Spieler noch so geht.
Sehr gut. Nachdem wir ja, glaube ich, beide bewusst den MIP bei den Herthanern ausgespart haben, ich hätte, wenn ich einen hätte nennen müssen, hätte ich Pal Dardai genannt, einfach aufgrund seines Interviews mit der Zigarre. Kommen wir zum MIP. Bei den Unionern, ich glaube, da können wir uns auf Max Kruse einigen. Du hattest es schon erwähnt, an 8 Torschüssen beteiligt. Wahnsinn.
Definitiv.
Dann, goldener Abschluss dieser Episode. Kommen wir zu unserem Tippspiel und tippen den letzten Spieltag dieser Bundesliga-Saison.
Das Read the Game Tippspiel.
Wir hätten da VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld. Eins der ersten 3 Abstiegsduelle an diesem Spieltag. Dein Tipp?
Ich sage 3-0 für den VfB Stuttgart. Die Maschine sagt 2-1 für Stuttgart.
Ja, 2-1. Finde ich gut. Gehe ich mit. Dann Wolfsburg gegen Mainz. Richtig schöner Sommerkick. Sag ich mal ein ganz charmantes 2-2 voraus.
Die Maschine sagt ein 3-1 für Wolfsburg. Ich sage 3-2 für Wolfsburg.
Dann Eintracht Frankfurt gegen SC Freiburg. Gibt nochmal ein schönes 1-3 zum Abschied für Adi Hütter. Freiburg wirft damit den Hut für die Conference League nochmal in den Ring.
Ja, habe ich ähnliche Tendenz. Ich sage 2-1 für Freiburg, die Maschine sagt 2-1 für Frankfurt.
Sehr gut. Dann direktes knaller Abstiegsduell. Erster FC Köln empfängt den FC Schalke 04. Das wird Drama, 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 Baby. Aber Köln gewinnt knapper 1-0.
Ich sage 1-1 unentschieden und die Maschine sagt ebenfalls 1-1 unentschieden.
Hoffenheim gegen Hertha BSC. Interessiert keine Sau, wird ein 1-1.
Sagt die Maschine auch. Ich sage, es wird sogar noch schlimmer, 0-0.
Dortmund gegen Leverkusen. Wird nochmal ein richtiger Sommerkick. Sag ich mal ein 4-2.
Ich sag 4-1 für Dortmund, die Maschine sagt 3-1.
So, Union Berlin empfängt RB Leipzig. Union muss punkten und siegen, wenn sie nächstes Jahr durch Europa schippern wollen. Tipp ich mal auf ein 2-0.
Ich sag 1-2, also Auswärtssieg für die Leipziger und die Maschine sagt 2-2.
Die Leipziger gewinnen hier nie was in Berlin. So, Bayern möchte Augsburg nochmal sanft einen einschenken. Was tippst du?
Die Maschine erstmal sagt 4-0, ich sag 5-1 für die Bayern.
5-1. Na, ich sag mal, 3-0 muss reichen. Obwohl, Augsburg wird ein 4-0. So, dann Werder Bremen gegen Gladbach. Oh, was sagt denn dein Bauchgefühl und was sagt die Maschine?
Die Maschine sagt ein 2-1 Auswärtssieg für die Gladbacher vorher. Und ich habe irgendwie so ein ganz blödes Bauchgefühl, dass die Bremer hier mit einem richtig blauen Auge davonkommen. Ich sag, die gewinnen 2-1. Parallel mein Tipp ist ja, dass die Bielefelder verlieren und damit werden die Bremer drin und die Bielefelder raus.
Ich sag's auch voraus, die gewinnen sogar 3-1 gegen Gladbach. So, Freunde, ihr habt's gehört, Werder Bremen hält die Klasse, so oder so. Und somit ist Thomas Schaaf weiterhin ein Fußballgott. Wir drücken ihm vor allem die Daumen. Wünschen euch viel Spaß am letzten Spieltag. Wir hören uns danach wieder zur Analyse. Und bis dahin viel Spaß am Fußball. Bleibt gesund und genießt das schöne Wetter.
Ja, auch von mir vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Und dann werden wir schauen, ob das Orakel gestimmt hat und die Bremer noch drin sind oder nicht. Also, bis zur nächsten Woche. Danke, ciao.
Read the Game, der Podcast.